Werte Liebhaber dieses Podcasts, willkommen zu einer wundervollen neuen Episode. Es ist heute zwar nicht die 100. Episode. Und ihr wisst ja, wenn ich irgendwas hier in diesem Podcast erzähle, dann ziehe ich das meistens auch durch. Und Leute, heute ist der Tag gekommen, an dem wir hier endlich ein Quartett haben. Ich habe es ja letztes Mal im Späßchen schon gesagt, so, wir werden ein Lars-Quartett machen. Und heute, wie ihr anhand von dem Namen der Folge erkennen könnt, haben wir endlich den vierten Lars hier im Bunde. Und es ist zwar kein Lars-Quartett heute mit allen Larsis zusammen in einer Folge, aber vielleicht wird das ja tatsächlich, nachdem ich jetzt ein Lars-Quartett habe, irgendwann doch stattfinden. Und ich freue mich heute irrsinnig auf diese Folge, weil das ja auch eine Art, ein kleines Special auch irgendwie ist. Und ich hoffe, der ein oder andere schmunzelt jetzt schon sehr bei diesem Intro und ist genauso gespannt wie ich heute. Und ich würde sagen, der goldene Quartettgral stellt sich jetzt mal selbst bei euch vor.
Hallo, guten Abend. Der Lars hier, ja, von Instagram Larsen0877. Vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Ja, der vierte Lars in der Runde. Und ich bin mal gespannt, was die Verena heute Abend so mit mir vorhat.
Yeah, und ich freue mich so, dass ich endlich dieses Lars-Quartett komplett habe. So. Und ja, wie schon gesagt, es ist heute so ein kleines Special und ich freue mich irre, dass das jetzt doch irgendwie alles geklappt hat, weil ich bin dann auch tatsächlich hartnäckig geblieben und dachte, nee, das muss jetzt so sein. Und es ist auch immer noch lustig, wie sich das irgendwie als so ein kleiner Running Gag erstmal entwickelte und dann wirklich jetzt heute zustande kommt. So. Und ich bin super gespannt auf deine Story. Und ich denke, die Leute, die dich heute hören, bestimmt auch. Und deswegen würde ich sagen, du erzählst uns jetzt erstmal, wie du überhaupt auf das Hobby gekommen bist.
Drauf gekommen bin ich eigentlich mehr oder weniger durch einen komischen Zufall. Und zwar, ich war irgendwann mal winterabends auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, wollte noch einen Abstecher zu meinen Eltern machen. Und da musste ich dann von einer Autobahn zu anderen ein Stück Landstraße fahren. Es war dunkel, es lag Schnee. Und wie es nun mal bei diesen Witterungsverhältnissen ist, die anderen Autofahrer fahren etwas übervorsichtig. So stand ich an einer größeren Ampelkreuzung bei mehreren Rotphasen. Es war ziemlich langweilig gewesen, kannst du dir vielleicht vorstellen.
Ja.
Und ich habe so auf meinem linken Arm abgestützt, aus der Seitenscheibe rausgeglotzt, in das Waldstück rein, kahler Wald, alles voller Schnee. Und je länger ich da hingeguckt habe, ich habe irgend so ein komisches Konstrukt da drin gesehen. Und je länger ich mir das angeschaut habe, habe ich mir überlegt, ob das irgendwie die Reste von einem alten Flugzeughangar sein könnten.
Ah. Aha.
Und dann habe ich irgendwann mal, also ein paar Tage später ein bisschen rumgegoogelt und in der Tat, da sind direkt an der Landstraße steht ein alter Flugzeughangar, die Überreste davon. Da waren damals ein Fliegerhorst gewesen im Zweiten Weltkrieg auf deutsch-niederländischer Seite.
Aha.
Und ist auch als historischer Ort eingetragen. Und da bin ich dann mal im darauffolgenden Sommer hingefahren und habe mir das ganze Gelände da mal angeschaut. Das war damals 2011 gewesen, also schon etliche Jahre her. Damals noch mit einer kleinen, kompakten Digitalkamera.
Ach Gott, ja.
Ja, ja. Qualitative, also von der Qualität her kannst du dir vielleicht denken.
Ja.
Jetzt nicht so dolle, aber ich habe die Bilder immer noch, weil ein, zwei Aufnahmen, die gefallen mir noch ganz gut dabei. Nee, und da fing das Ganze halt an. Also da ist sogar noch ein zweiter Lost Place direkt daneben. Das ist ein Bundeswehrdepot. War damals, glaube ich, noch aktiv gewesen. Zumindest fuhren noch Fahrzeuge übers Gelände. Und von da aus bin ich dann zu dem Rundbogenhangar rübergegangen, da meine Bildchen gemacht. Und dann fing das halt so an, ein Stück durch den Wald, ein bisschen die Straße entlang. Man sah noch von dem alten Stacheldrahtzaun die Betonpfosten am Wegesrand. Und also da kam schon so ein bisschen der Erkundungstrieb halt auch vor. Und dann habe ich auch noch ein paar alte Gebäuderuinen, also ein paar Mauerreste gefunden. Ja, und da war so ein bisschen die Neugierde dann auch geweckt.
Ich habe gerade dieses Bild vor Augen, wie du da so im Auto total gelangweilt sitzt und so, und dann guckst du noch so gelangweilt nach links irgendwie und dann entdeckst du da irgendwas und guckst so und denkst dir so, was ist denn das?
Ja,
da ist doch irgendwas.
Wenn man so selbst anfängt, sich zu fragen, ist das eine Halluzination oder kann das irgendwie sein? Vor allem, du rechnest ja nicht damit, dass mit dem Wald so ein alter Flugzeughangar steht. Zumal das Ding, das ist im Sommer so komplett zugewuchert, wenn du nicht weißt, dass es da ist, du siehst es überhaupt nicht. Das war wie ein reiner Zufall gewesen, dass ich da im Stau stand und dieses Ding entdeckt habe.
Das war Schicksal.
Ja, das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Und wie gesagt, das war Jahre her und damals noch nicht so über Social Media so gut vernetzt. Deswegen konnte ich immer nur so sporadisch ein paar Sachen machen. Und das nächste Interessante, was mir dann so widerfahren ist, das war, ich habe 2015 den Arbeitgeber gewechselt, weil ich war damals 10 Jahre lang Berufspendler gewesen und ein Bauunternehmen hier ortsansässig. Das hat für jemanden gesucht. Die Stellenbeschreibung passte zu mir und ich habe mich beworben und ich habe den Job auch bekommen. Und als ich ein paar Wochen da war, hatte mir dann eine Kollegin gesagt, du weißt ja, deinem Arbeitgeber, dem gehört hier im Ort eine alte verlassene Textilfabrik. Und da wurde ich dann ganz hellhörig und habe nur gesagt, erzähl mir mehr.
Geil! Ja, das glaube ich. Und spannend auch. Und hast du rausfinden können, warum die das Gebäude leer stehen lassen?
Also ich hab zunächst rausgefunden, dass das, also mein Arbeitgeber war daran beteiligt gewesen. Es gab da eine Vermarktungs- und Entwicklungsgesellschaft. Die Textilfabrik ist irgendwann in die Insolvenz geschlittert. Und diese Vermarktungs- und Entwicklungsgesellschaft, die wollte einen Gewerbepark da reinbauen. Die sind auch jetzt noch fleißig dabei. Dafür ist dieser ganze Komplex auch ziemlich umgebaut worden. Wenn du die Anlage von vor 10 Jahren gesehen hast, wirst du dir dann denken, also für unsere Interessen sehr zum Nachteil umgebaut worden.
Ja.
Aber man gab mir damals den Tipp, red mal mit der Chefin, wenn du fotografieren möchtest. Und das habe ich auch gemacht und meine Chefin hat gesagt, klar, kein Problem, sagen Sie Bescheid, regeln wir dann alles.
Und so ach, wie das, geil.
So haben wir das dann auch gemacht. Und dann bin
geil.
Ich abends nach der Arbeit da rein mit Kamera und Stativ bewaffnet, in die Anlage reingegangen. Ich wusste ja, wo es offen war, weil da war ja schon das erste Bauvorhaben, da ist ein Supermarkt in diese Ruine reingebaut worden. Und bin fleißig mit Fotografieren beschäftigt und dann kam irgendwann der leitende Architekt an mit den Worten, was machen Sie denn hier?
Glaube ich.
Dann habe ich direkt nur gesagt, ja, wonach sieht denn das aus? Ich mache hier ein paar Fotos. Und dann hat er sich beschwert, das wäre nicht mit ihm abgesprochen. Das ist mit meinem Arbeitgeber abgesprochen und der ist schließlich an dem Gebäude beteiligt. Und dann ist er beleidigt abgedackelt. So, kann ich nicht ändern. Dann
vor allem, ich stelle mir so geil den Blick jetzt so vor, wie du so ganz cool da stehst und so fotografierst und der Architekt dich so fragt und du sagst, ja, es ist mit meinem, ich arbeite da und da und es ist mit denen abgesprochen und wie der Blick dann so, weil der wird sich auch gedacht haben, so, ja, keine Ahnung, was auch immer. Aber so, das ist so geil, echt.
Ja, es war so der Blick, es passt mir zwar nicht, dass du hier bist, aber ich kann nichts machen. Dagegen. Von daher ist er auch relativ beleidigt wieder abgedackelt. Und ich habe meine Fototour fortgesetzt.
Aber geile Sache, also dass das so easy peasy hingehauen hat. Und wollten die dann im Nachhinein die Bilder sehen?
Ja, meine Chefin und zwei Kolleginnen, die wollten die Bilder sehen. Gut, ich war damals noch nicht so fotoerfahren gewesen. Es waren so Standardbilder gewesen. Habe damals so eine vollautomatische Systemkamera von Nikon gehabt. Hat für meine damaligen Verhältnisse ordentliche Bilder gemacht, aber
Ja.
irgendwo.
Super, super witzige Story. Also das finde ich echt mal, ich glaube, das hatten wir nach knapp 80 Folgen oder schon jetzt über 80 Folgen noch nie hier, dass der Arbeitgeber so den Zutritt zu seiner alten Fabrik erlaubt hat. Geile Sache. Diese Story gefällt mir gerade super.
Ja, ich fand es auch damals sehr interessant. Das Problem war nur gewesen, ich war irgendwann das war glaube ich Anfang, nee, Mitte März war das gewesen, Mitte März 2015, nach der Arbeit war schon dunkel, draußen war es grau gewesen. Und ich bin 4 Wochen später an einem sonnigen Apriltag, da war ich mit zwei damaligen Freunden unterwegs gewesen und da waren wir mit ihrem Hund ein bisschen spazieren und sind auch an dieser Fabrik vorbeigekommen. Und ich hatte auch meine Kamera wieder dabei gehabt und die Tür war offen gewesen. Und dann sind wir nochmal da reingegangen. Und wieder bei Sonnenschein sah das Ganze nochmal ein Stück weit besser aus, weil diese ganzen alten Fabriken haben ja sehr viele Dachfenster. Und da sind wir auch, was ich beim ersten Mal nicht gesehen habe, ins Kesselhaus reingegangen. Und das war schon damals für den ersten richtigen Lost Place, war das schon ein sehr toller Anblick gewesen.
Und wie lange machst du es jetzt schon so aktiv, seit 2015 dann?
Genau, also wie gesagt, der erste war der Hangar gewesen, der war 2011 und 2015 durch den Jobwechsel fing es dann nach und nach an. Ich habe auch einige Sachen abgeklappert damals, wo ich war anfangs immer allein unterwegs, deswegen bin ich bei vielen Sachen nur vorgefahren, nicht reingegangen. Das kam dann erst später alles. Gut, man wusste natürlich dann schon viele Dinge, wo man hinfahren kann, was hier auch in der Ecke ist. Ich komme ja vom Niederrhein, aus dem Krefelder Raum. Und es ist doch schon sehr erstaunlich gewesen, wie viele Orte doch hier direkt vor der Haustür sind. Das Kuriose an der Sache ist, ich bin in einem 3500 Seelendorf aufgewachsen. Da war der Hund begraben gewesen, aber wir hatten eine Schachtanlage da stehen gehabt und das ist auch ein sehr bekannter Lost Place. Und kurioserweise bin ich anfangs gar nicht darauf gekommen, da mal hinzufahren.
Aber das ist voll oft so. Ich habe das in einer der letzten Folgen schon gesagt. So oft hast du einen Spot jahrelang vor der Nase und nimmst den aber irgendwie gar nicht so wahr.
Ja, das stimmt.
Und erst dann, wenn er abgerissen wird
Ja,
oder neu genutzt.
die Schachtanlage, die ist jetzt zum Glück denkmalgeschützt. Von daher, da war ich jetzt auch, glaube ich, schon mehrmals gewesen. Immer wieder interessant, weil man hat sich also über die Jahre verteilt, war ich, glaube ich, 6 Mal da gewesen und immer war ein anderes Gebäude offen. Das Gebäude, was beim ersten Mal noch zu war, war beim zweiten Mal offen. Und dann immer so weiter, so nach und nach erkundet man dann die ganze Anlage. Das ist dann schon immer hochinteressant, finde ich, wenn man da immer so neue Sachen sieht. Vor allem da hat man ja gar keine Vorstellung, damals, als ich noch klein war, als ich da noch gewohnt habe. Man hat gar nicht so richtig die Vorstellung, was überhaupt alles da so steht, was auf einen so zukommt, was einen da erwartet. Aber das finde ich schon teilweise hochinteressant.
Und wissen deine Friends und Family, was du da so machst und was denken die darüber so, dass du Lost Places besuchst?
Also Freunde, Bekannte finden es, entweder die finden es sehr interessant oder es interessiert die gar nicht. Ja, meine Eltern, die sehen das sehr gelassen, so als ob du eine Runde Tennis spielen gehen würdest. Also das ist wirklich so, ist jetzt nicht so, dass die versuchen, mir das auszureden, zu gefährlich hier, zu gefährlich da. Einzige, was, einzige, was mal gekommen ist, das ist auch schon ein paar Jahre her, da hatte meine Mutter einen Bericht über verlassene Orte im Fernsehen gesehen, dass jemand in einem verlassenen Stellwerk eine Frauenleiche gefunden hat. Da hat die sich natürlich dann auch gedacht, boah, nicht, dass die Oma sowas findet. von daher so an sich war da eigentlich gar nichts gewesen. Also auch wenn man so, wenn man mal so mit denen spricht über Sicherheitsdienst und Polizei und so weiter. Mein Vater winkt nur ab, der sagt, ach, passiert schon nichts, die haben Wichtigeres zu tun, als sich um euch zu kümmern.
So ist richtig.
Das wird eigentlich so als, ja, ich würde schon sagen, als normal aufgefasst.
Ach, das ist so schön, so, weil ich, es gibt so super relaxte Eltern, gell? Und dann wieder so Eltern, die super, super, weiß ich nicht, immer, oh nein, das ist zu gefährlich, mach das ja nicht, bitte ja, geh da nicht hin und so. Aber gut, ich meine, wir sind alle irgendwo erwachsen, ja, so jeder weiß, was er tut. Und das so, noch besser ist ja so, wenn man sagt so, nee, ist gefährlich, lass das, dann macht man es ja erst recht.
Genau, das ist ja das, was man einem verbieten möchte, das wird genau. Ja dann noch mehr die Neugier. Wenn wir alle, als wir früher klein waren, wenn die Eltern sagten, wenn du jemals rauchst, dann wirst du enterbt und schon hast du die erste Schlappe gehabt.
Und nichts ist passiert.
Aber wie gesagt, die nehmen das alle sehr, sehr entspannt auf.
Na, schön.
Ich habe einen guten Bekannten dabei, der macht es selber nicht, der interessiert sich aber sehr dafür. Mit dem kann man sich auch erstaunlich gut austauschen. Also der ist auch ganz gut informiert. Aber ein bisschen Fachsimpelein, das ist schon ganz angenehm.
Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location?
Beste Trips hatte ich einige gehabt. Einer, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo ich heute noch mit dem Lächeln dran zurückdenke. Es gibt ja, also ich, wie gesagt, ich komme ja aus dem Krefelder Raum und gerade hier in der Ecke sind ja viele verlassene britische Militäreinrichtungen, unter anderem auch die größte britische, die es in Deutschland damals gab, soweit ich weiß. Und ich wusste oder ich bin immer davon ausgegangen, die wird komplett überwacht, weil da findet noch eine Teilnutzung statt. Deswegen bin ich nie dahin gegangen. Hatten da schon einmal oder zweimal drüber gesprochen, aber ich habe immer gesagt, nee, da ist Sicherheitsdienst, da gehe ich nicht hin. Und es hat auch ein Bauvorhaben auf der Anlage stattgefunden. Da war ein Flüchtlingsheim und mein Arbeitgeber, der hat damals mit der Versorgungsleitung auch daran gearbeitet. Und deswegen bin ich dann, wollte ich eigentlich erst recht nicht mehr dahin, weil gerade Flüchtlingsheim, da ist ja dann mit Sicherheitssecurity. Und dann bekam ich halt den Tipp, der Nachbarssohn von meinem Bruder, der war dort ein oder andere Mal mit uns unterwegs und der hat gesagt, da am Rand gibt es eine Siedlung. Und die hat er sich angeschaut und da sagte er, da könnte man relativ problemlos hin. Haben wir dann auch gemacht, wir sind da hingefahren, wir haben da in der Nähe geparkt, dann sind wir erstmal die Hauptstraße hochgelaufen. Da kamen dann schon die ersten Schilder von wegen militärischer Sperrbereich,
Ausweiskontrolle
und so, wo man sich dann den quasi dem Wachposten da genähert hat. Dann kam auch direkt das große Banner von dem Sicherheitsdienst am Bauzaun und links, wo dann so ein Garagenhof war, da fehlte dann der komplette Maschendrahtzaun und da sind wir dann links hochgegangen. Dann sind wir querab in diese Siedlung reingegangen und das war schon eine sehr große Siedlung und wir sind dann auf die nächstgrößere Straße gegangen und ich guckte links die Straße runter, die Häuser runter. So den ersten Blick, es war November gewesen, Mitte November, leicht neblig. Und während mein Bruder seine Kamera schon auspackte, drehte ich mich um und dann standen da drei Rehe hinter mir. Mitten in dieser Geistersiedlung standen dann drei Rehe. So ein surreales Bild hat es irgendwie so ergeben. Und von da an habe ich mir nur gedacht, so, jetzt kann es losgehen. Fängt der interessante Teil an. Und so war es dann auch. Wir haben uns dann die Häuser angeguckt. Ein paar, also nicht alle, standen sehr viele Häuser. Ein paar Reihenhäuser haben wir uns angeschaut, haben uns 3-4 Wohneinheiten angeguckt, haben uns dann 2-3 von den kleineren Häusern angeguckt. Und das Schöne an der Sache, weil wir haben uns dann immer gedacht, wir gehen Step by Step, wir gehen bis zur nächsten Kreuzung, gucken, was kommt. Mal gucken nach links. Gleiche Reihenhäuser wie vorher, gucken, nach rechts sind irgendwelche Hallen zu erkennen. Und dann sind wir ein Stück in die Richtung gegangen. Und da sagte mein Bruder nur, guck mal links ab, ist dann, ob das eine Tribüne ist, ob da ein Sportplatz ist. Und dann sind wir durch den Wald durch und das war tatsächlich ein kleiner Sportplatz gewesen mit einer kleinen Tribüne. Und dann haben wir da unsere Bilder gemacht und dann kam noch ein anderes, größeres Gebäude, was wir an der Ecke vom Sportplatz erkennen konnte, hat sich nachher herausgestellt, das muss wohl die Offiziersmesse gewesen sein.
Aha.
Und da haben wir dann auch einen Weg reingefunden, leider schon entkernt größtenteils. Wir sind über den Küchentrakt reingegangen und standen dann auch sehr schnell in dem Hauptaufenthaltsraum. Riesengroßer Raum, große Glasfassade, Kamin mit drin.
Voll schön.
Empfangsbereich wie in einem Hotel, also mit Rezeption.
Wow.
Das war schon sehr klasse gewesen. Und auch dieses, da hing dann auch ein riesengroßes Schild, das war leider im Keller gewesen, wo da ganz groß drauf stand, Offiziersmesse Royal Air Force Germany.
Ach, geil.
Ich hab's zwar fotografiert, aber es war in einem leeren Kellerraum. Ich bin davon ausgegangen, das war ein Getränkelager gewesen. Mhm. Fand ich schade, dass es da unten hing.
Mhm.
Und, von da an ging es dann nahtlos weiter, weil die nächsten Gebäude, die waren alle miteinander verbunden gewesen. Das, was danach kam, das sah dann aus wie so ein Bürotrakt. Und dann sind wir da hinten rum raus, standen mitten im Wald und da war so ein kleines Jagdschlösschen gewesen. Leider alles abgeschlossen. Wir sind mal rumgegangen, haben mal die zwei Türen, die da waren, ausprobiert, aber da ging leider nichts. Und dann sind wir halt von da aus zurück zur Hauptstraße. Da konnte man dann noch ein Kraftwerk erkennen.
Oha!
War leider im abgesperrten Bereich gewesen, muss ich
sagen. Aber wie Disneyland, so, da gibt es ja einfach alles, oder?
Im Grunde genommen schon. Und wir standen wirklich auf einer Hauptstraße. Die war schnurgerade und jeder hätte uns sehen können.
Wow.
Das war uns nachher vollkommen egal, weil wir haben gesagt, wir gehen einfach weiter und gucken, was kommt.
Aha.
Und von da aus dann sind wir am Polizeirevier vorbeigekommen, an der Feuerwehrstation.
Schön.
Ein Stückchen weiter runter war dann noch ein Gebäude, was dem Kino ähnelte.
Okay,
da sind wir dann auch drauf zugegangen. Es war in der Tat ein Kino gewesen, vorne auch eine schöne Glasfront mit dem Empfang, mit dem Eingangsbereich. Und es war auch tatsächlich an der Seite eine alte Feuerschutztür offen gewesen. Und dann sind wir da reingegangen und ein sehr schöner Kinosaal, muss ich sagen, so lilane Vorhänge, weiße Decke, leider auch schon nahezu komplett entkernt. Aber trotzdem Projektorraum, der Projektor stand noch da, war eigentlich eine Sache, die ich immer gerne fotografieren wollte, so einen alten Kinoprojektor.
Aha.
Von daher, das hat sich voll und ganz gelohnt und dann sind wir aus dem Kino raus und eigentlich sagte mein Bruder immer, wir könnten langsam mal zurückgehen, langsam mal umdrehen. Und dann sah ich hinter ihm noch ein Gebäude und da hat man sowas himmelblaues Schimmern gesehen und ich ihn darauf hingewiesen, hatte ihm auch gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn dahinter noch ein Freibad ist. Und
oh Gott,
war auch so gewesen, da war dann noch ein tiefförmiges Freibad gewesen, mit den Umkleidekabinen dahinter auch ein Gebäude, was wir noch zum Teil erkunden konnten. Und als wir dann auf der anderen Seite wieder rausgekommen sind, konnte man dann hinter dem Freibad zwei Kirchen noch in etwas weiterer Entfernung stehen sehen.
Es war auf irgendeinem anderen Planet. So,
richtig,
so.
Du hast immer...
Oder?
Du hast was gesehen. Und guckst in irgendeine Richtung und es kam immer irgendwie was Neues. Und selbst als wir an diesen Kirchen durch waren und die Sonne ging schon langsam unter, konntest du noch in der untergehenden Sonne eine Reflexion sehen, wo mein Bruder sagte, ich glaube, da hinten steht noch ein kleines Kaufhaus. Und dann
sind wir da auch noch
hingelaufen. Und da war wirklich noch so ein kleines U-förmiger Gebäudekomplex mit Ladenlokalen drin gewesen. Und wir mussten uns wirklich zusammenraufen, weil es war Mitte, Ende November, es wurde langsam dunkel und wir mussten uns wirklich zusammenraufen, dass wir uns auf dem Rückweg machten.
Ja, und Kasernen sind wirklich manchmal gut, es gibt große, es gibt kleine, aber ich habe auch mal eine Kaserne besucht tatsächlich und da war zwar ein Teil noch aktiv, weil das ein Flugplatz war. Also jetzt kein militärischer, Gott sei Dank, aber halt ja. für Segelflugzeuge, Kleinflugzeuge und so weiter. Und der linke Teil war quasi los davon. Aber das hat ja früher alles zusammengehört. Also das ja. Und wir sind damals zurückgelaufen und das waren 3 Kilometer. Also 3 Kilometer zur Bushaltestelle zurück. Aber auf diesen 3 Kilometern der Weg von der Bushaltestelle bis dahin war, glaube ich, 2 Kilometer nur Kaserne.
Ja.
Und die Hauptstraße, wo du rein gefahren bist quasi und dann waren eben links und rechts die ganzen Gebäude und so. Und ich kann mich erinnern, ich habe damals auch gesagt, hey, das ist ja voll krass, wie eine eigene Stadt eigentlich.
Genau,
Wahnsinn.
ich hab das auch nachher gelesen, wie viele Leute da überhaupt in dieser Einrichtung Platz gefunden hätten, also wie viele Wohneinrichtungen. Es war ja ein kompletter Stadtteil gewesen. Und wo wir dann auch zurückgelaufen sind, da standen dann noch diese ganzen Einfamilienhäuser am Straßenrand. Und das hat dann auch so ein sehr schönes Foto gegeben, wo nachher die Sonne ziemlich tief stand. Ja, nachher sind wir dann auch querab durch den Wald durch und sind dann auch ziemlich exakt da rausgekommen, wo wir reingegangen sind. Und dann haben wir festgestellt, dafür, dass wir eben nur diese eine Siedlung besuchen wollten, ich glaube, wir waren gute 7, 8 Stunden auf dem Gelände gewesen.
Wow, ja, das braucht man. Also du brauchst wahrscheinlich auch, um richtig alles zu sehen und die Einzelheiten und so, brauchst du 2, 3 Tage wahrscheinlich.
Ja, also bei der Größe auf jeden Fall, weil wir hatten, als wir in diesem kleinen Sportplatz waren, hatten wir links auch noch mal eine Siedlung gesehen. Gut, der Vorteil ist halt bei den ganzen Kasernen, diese Siedlung, die Häuser sind alle baugleich, kennst du eins, kennst du alle. Den einzigen Vorteil, den du halt noch hast, aber da muss wirklich ein Glückstreffer sein, dass irgendwo noch eine schöne Einrichtung steht. Aber wir hatten im Reihenhaus da, was da war, haben wir 3 Wohnungen angeschaut. Die mittlere hatte noch eine komplette Küche drin gehabt. Die sah auch noch sehr sauber aus, als ob die gerade erst vor einer Woche mal geputzt worden ist. Aber
Ja,
generell ist,
es
ja.
so ganz eingerichtet bei Kasernen ist natürlich schwierig so. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Oder gut, es gibt ab und zu dann halt noch so leere Betten oder mein Schrank oder so, ja,
Ja,
aber so
genau.
wie jetzt Wohnhäuser, wie man das kennt, oder Hotels oder so, never.
Ja, viele Sachen werden ja auch eingesammelt, weil es irgendwo ein ortsansässiges Museum gibt. Ich war damals in Wetzlarbruch gewesen. Da ist ja mittlerweile ein großes Trainingszentrum für die Feuerwehr. Als das noch nicht war, bin ich mal da reingegangen. Da hingen dann auch noch Schilder von der Royal Air Force. Und als ich das zweite Mal da war, hatte ich dann halt gesehen, das Schild ist irgendwie raus. Das stand dann direkt nebenan, hat jemand ein Museum, also ein Air Force Museum eröffnet. Da habe ich das dann wiedergefunden. Also die sind ja schon da so ein bisschen hinterher, diese ganzen Sachen auch zu sammeln und irgendwo so zu konservieren, was ja auch im Grunde genommen richtig ist.
Eben ist ja auch schön. Und ich bin jetzt voll gespannt, weil im Gegensatz zum besten Trip oder beste Location, was war der schlimmste oder beschissenste oder was auch immer?
Der beschissenste, das fällt mir direkt als erstes ein. Wir haben mal eine Tour nach Ostwestfalen gemacht. Da gibt es ein Kalibergwerk. Das hat mir mal jemand empfohlen. Und wir sind dahin und wir sind aufs Gelände drauf, nach einem kleinen Fußweg durch ein Waldstück durch. Und du kamst problemlos aufs Gelände drauf. Wir standen auch an der Schachtanlage unterm Förderturm. Und ab da war alles dicht gewesen. Also alles, was bei dem Bekannten, der es mir empfohlen hat, vor 4 Wochen noch offen war, war zu gewesen. Wir sind die Anlage, sind wir rauf und runter gelaufen. Wir haben 2 offene Türen gefunden. Die eine endete in der Gittertür, wo wir dann wieder herum nicht weitergekommen sind. Die andere führte uns nach oben zur Fördermaschine. Da war dann so ein kleiner Vorsprung hinter der Türe, dass du noch nicht mal so ein Kamerastativ hättest aufstellen
Oh mein
können.
Gott,
Das
oh.
war sehr ärgerlich gewesen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dann noch ein zweites Mal hinzufahren. Und damit wir wenigstens den weiten Weg, weil wir sind ja 3,5 Stunden gefahren, damit
Wow,
wir wenigstens nicht den ganzen weiten Weg umsonst machen, sind wir zu
no.
einem nahegelegenen Stahlwerk gefahren. Und wir sind dahin und es war sehr abgelegen und man konnte problemlos mit 2 Schritten über den Zaun drüber. Was wir dann auch gemacht haben. Wir sahen zwar in weiter Entfernung einen Baywatch, aber der war richtig weit entfernt. Den haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. Und direkt links von uns war die erste große Halle gewesen. Sind wir dann reingegangen. Man hat gesehen anhand der ganzen Bauschuttsäcke, die da standen, da war auch gerade irgendwie ein Abriss zugange. Aber wir haben uns nur gedacht, das Gelände ist riesengroß, irgendwas Vernünftiges werden wir schon finden. Und am Ende der Halle war ein Bürokomplex gewesen, der war in diese Halle integriert, da sind wir dann drauf zugegangen und ich gehe ins Treppenhaus hoch in Richtung erste Etage Und das Treppenhaus hatte bodentiefe Fenster gehabt. Und dann sehe ich den ersten Streifenwagen am Gebäude vorbeifahren.
Nein!
Und dann sah ich den zweiten Streifenwagen am Gebäude vorbeifahren. Und der Rohrbexer, mein Fotokumpel, der sagte noch, ich habe auch gerade den dritten Streifenwagen gesehen. Dann sind wirklich drei Streifenwagen aufs Gelände gefahren gekommen. Ja, und dann standen wir erstmal da. Und ich hatte dann dem Rohrbexer gesagt, ich glaube, wir können uns hier erstmal eine Stunde in diesem Bürotraktier gemütlich machen.
Und es ist auch so übertrieben manchmal, also dass das echt da manchmal eine Mannschaft anrückt, wo du dir denkst, so ey, wir sind irgendwie zwei Leute oder ich bin alleine oder was auch immer.
Gut, und man weiß nicht, was im Vorfeld schon auf dem Gelände passiert ist und man weiß ja auch nicht, was man gemeldet hat. Also wir sind eigentlich davon ausgegangen, der Bauwatch kann uns nicht gesehen haben, weil er stand wirklich am ganz anderen Ende. Also da bin ich schon wesentlich näher an dem Bauwatch vorbeigegangen und es ist nichts passiert. Wir gehen davon aus, dass uns vielleicht ein Anwohner die Polizei angerufen hat und wenn der nur sagt, ey, vielleicht rechnen sie mit Kabeldieben oder sowas, ich weiß es nicht.
Ja.
Und die sind dann eine halbe, dreiviertel Stunde lang. Einmal sind die an die Halle rangefahren, ans Rolltor dran. Rolltor war so zu zwei Drittel noch unten gewesen. Aber glücklicherweise, das war auch im Herbst gewesen, 2021, glaube ich. Und es hatte geregnet, es war eine riesengroße Pfütze, die von...
Oh, Gott sei Dank.
Da kriegt kein Polizist unten durch. Na, das einzige Problem, was wir halt nur hatten, wir wussten nicht mehr, wie wir vom Gelände runterkommen sollten, weil der einzige Weg darüber war der Zaun, den wir gekommen sind. Und das war direkt am Haupttor gewesen. Und wir wussten ja nicht, wenn die mit drei Streifen da waren, ob die nicht eine da abgestellt haben, um noch ein bisschen zu warten. Aber wir hatten dann irgendwann noch keine Lust mehr gehabt, haben uns gedacht, komm, dann erwischen sie uns halt, dann ist das halt so. Wir sind runter, die Straße macht einen leichten Rechtsklick, es war noch nichts zu sehen, dann ging rechts ab, ging ein kleiner Weg in den Wald rein und links ging es dann auf den Spielplatz und dann sind wir diesen kleinen Haken gelaufen, damit wir halt nicht direkt, wenn jemand da stehen sollte, damit wir nicht direkt gesehen werden, wie wir vom Stahlweg da weggehen.
Oh Mann.
Und es war keiner da, wir sind dann direkt zum Auto, Taschen rein und losgefahren und dann hatten wir auf dem Rückweg noch 10 Kilometer Stau gehabt. Und da haben der Rubexer und ich uns nur angeschaut und haben gesagt, das war die beschissenste Tour, die wir jemals gemacht haben.
Aber auch irgendwie super spannend, weil so dieser Adrenalinkick, der dann so kommt, so okay, kommen die jetzt, erwischen die uns, was machen wir jetzt und so, oh mein Gott.
Ja, den habe ich irgendwie gar nicht gehabt. Bei mir war das mehr so ein genervt Gefühl, weil es ist komplett in die Hose gegangen, du möchtest einfach nur da weg.
Ja.
Du möchtest da weg, aber es geht irgendwie nicht, weil es könnte noch was sein und das hat mich irgendwie so ein bisschen genervt,
muss ich sagen. Bist du schon mal erwischt worden generell, außer dieses eine Mal?
Oft genug. Ach,
und immer glimpflich ausgegangen, hoffentlich.
Weitestgehend glimpflich ausgegangen, ja. Das erste Mal, wo ich erwischt wurde, das war auf einer kleinen Kasernenanlage, die ist hier um die Ecke in einem kleinen Waldstück. Habe ich auch durch meinen Arbeitgeber von erfahren. Ich hatte in der Lokalpresse gelesen, da soll ein Flüchtlingsheim hin. Und da sollen Sanierungsarbeiten stattfinden. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Dispo bei uns in der Firma gekommen und da saß der zuständige Bauleiter und der hat gesagt, wir haben den Auftrag für die Kaserne bekommen.
Und
da habe ich ihm gesagt, gut, dann gib mir den Schlüssel, damit ich da mal hin kann. Hat der gesagt, kannst du gerne machen, aber dauert noch 2 Monate. So lange wollte ich nicht warten.
Ja, klar.
So, jetzt hat aber schon ein Teil, das hat schon angefangen, dass da gebaut wurde, und zwar der komplette Fuhrparkbereich, der vorne am Haupttor war, der wurde schon abgerissen, eigentlich sehr schade, weil sehr, sehr schick aus. Von dem, was ich da im Vorfeld mal gesehen habe, ich bin natürlich schon vorher mal dran vorbeigefahren. Und dann bin ich da mit einem Arbeitskollegen rein, der kennt die Anlage, und der wusste, wo halt quasi das berühmte Loch im Zaun war. Und dann sind wir da halt hin und haben uns das Ding angeschaut. Und ich finde diese Anlage wirklich toll. Ich war jetzt auch in den letzten Jahren schon mehrmals da gewesen. Und es ist sehr schade, wie die verfällt, weil du hast wirklich, das ist ein total abgelegenes Waldstück und mitten in dem Wald stehen halt diese paar Baracken. Und das hat sich alles so schön ineinander, sehr stimmig ineinander eingefügt. Und als wir halt mit der Tour fertig waren, sind wir durch das Loch wieder raus, standen auf der Straße und dann haben wir gesehen, wie der Fritze vom Sicherheitsdienst aus seinem kleinen Bürocontainer rauskommt. Er setzte sich in sein Auto und fuhr dann tatsächlich die 20 Meter von seinem
Bürocontainer. Oh nee!
Und dann stieg er am Tor wieder aus, machte das Tor auf, ging auf die Straße. Wir liefen ihm quasi in die Arme, älterer Mann. stand da so mit verschränkten Armen vor uns und hat uns dann erstmal so seinen Vortrag gehalten.
Ja.
Und nachdem wir ihm glaubhaft versichern konnten, dass wir nur da waren, um Fotos zu machen, guckt er uns an und sagt, Mensch, Jungs, warum habt ihr mich denn nicht gerufen? Ich hätte euch doch reingelassen.
Ach Mann, ja, aber woher willst du denn das im Voraus
ja,
auch
eben.
Wissen?
Also. Wir wussten ja gar nicht, dass dir das überhaupt mitbekommen hat, dass wir da gewesen sind.
Ja.
Nee, das war schon lustig gewesen. Das war das erste Mal, dass mich da der Sicherheitsdienst erwischt hatte. Dann zweimal von der Polizei aus der Zeche rausgeholt worden, beziehungsweise einmal von Mitarbeitern der Ruhrkohle AG aus der Zeche rausgeholt worden. Die hatten natürlich ein Sozialverhalten und ein Niveau gehabt, das war unterste Schublade gewesen. Wir waren dahin. Berühmter Wagenumlauf, kennt, glaube ich, jeder, mit den orangenen Heißluft gebläsen. Für mich das dritte Mal die Tour gemacht. Wir waren da verabredet mit einer anderen Gruppe, die waren auch schon vor Ort gewesen. Mhm. Und es war noch eine dritte Gruppe auf dem Gelände gewesen und die sind clevererweise über den Haupteingang reingegangen und haben den Pförtner auf sich aufmerksam gemacht.
Ja, wunderbar.
Wir waren gerade 5 Minuten da gewesen, da standen die auch schon vor uns und wir hatten einfach nur Pech gehabt. Zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Man hat ja auch schon direkt die Polizei angerufen. Dann sind wir dann noch vorne zum Pförtnerhaus gegangen. Die andere Gruppe hatten wir auch aufgelesen auf dem Weg nach draußen, weil die standen mitten am Gelände drauf.
Aha, was für ein Abfuck! Aber das ist immer so ein Abfuck, weil irgendjemand anderes eine Scheiße macht. Ja. Wirst du dann so mit reingezogen und denkst dir so, ey, wenn die sich jetzt nicht so blöd angestellt hätten, dann hätten wir hier alle irgendwie kein Problem. So, ich fühle das gerade so gut.
Ja, das haben wir uns nachher auch gedacht. Und nachdem wir eine höchst niveaulose Unterhaltung mit diesem Pförtner hatten, ja, ich habe meinem Bruder schon gesagt, komm, lass den einfach labern, von dem kriegst du heute eh nichts Vernünftiges mehr zu hören, weil der fing natürlich an rumzuschimpfen, es geht nicht mehr wie so ein Rohrspatz, wo ich mir nur gedacht habe, lass es doch einfach bleiben.
Ja, und diskutieren hilft den meisten.
Ja, irgendwann haben wir ihm auch gesagt, ey, pass auf, bevor die Polizei nicht da ist, brauchst du gar nicht mehr mit uns zu reden.
Mm.
Und dann kam auch die Polizei und natürlich wird ja der die Polizei gerufen hat, zuerst befragt. Das waren halt die Leute von der Ruhrkohle AG. Und dann hast du echt nur das Rumgeblöke von dem gehört. Und dann hatten die natürlich unsere Personalausweise einkassiert. Und dann sind die zu uns rübergekommen. Wir haben dann abseits davon gestanden, haben uns die Ausweise wiedergegeben. Und da eine Bekannte dabei war, die ist Physio und die arbeitet bei einem recht christlich angehauchten Verein, die kann sich keinen Eintrag ins Führungszeugnis erlauben. Und die hat dann, also die Polizei war sehr nett gewesen, waren 2 jüngere Polizisten gewesen. Der eine Polizist, der hat quasi daneben gestanden und der andere hat die ganze Zeit mit uns geredet. Der hat uns auch erstmal über die Lage aufgeklärt und der hat dann auch klipp und klar zu uns gesagt, wenn es nach uns gehen würde, dann könntet ihr jetzt einfach gehen und nach Hause fahren.
Ja.
Ja, aber die Ruhrkohle AG hat zwar hat jetzt auf die Anzeige bestanden, deswegen mussten sie die aufnehmen. Und dann hat die Bekannte gefragt, was passiert denn jetzt? Und da hat der Polizist zu ihr gesagt, machen Sie sich mal keine Sorgen, da wird schon nichts Schlimmes bei rumkommen.
Ja, Glück und gehabt.
Wir haben nie wieder was gehört davon.
Mm. Und das, na toi, toi, toi.
Ja, das hatten wir wirklich Glück gehabt. Nee, und das zweite Mal Polizei, das war bei der Rohkohle-Mischhalle Prosperhaniel gewesen, die ja mittlerweile abgerissen ist.
Mhm.
Auch mein zweiter Besuch da. Ich war auch mit dem Rohrbix das erste Mal da gewesen. Aber mein Bruder, meine Schwägerin wollten unbedingt dahin. Auch wo wir gesagt haben, lohnt sich eigentlich nicht, ist schon mitten im Abriss. Sind wir trotzdem noch mal dahin gefahren und dann wollten wir gerade, wir hatten von einer Gruppe von Fotografen vor Ort noch den Tipp bekommen, dass der Kauenraum offen steht.
Mhm.
Dann wollten wir gerade von der Mischhalle rüber zum Kauenraum und gegen die Tür auf kamen 2 Polizisten rein. Ne?
Überraschung,
ja, genau. Und dann hatten die natürlich auch Ausweise erstmal einkassiert. Eine Frage war, was machen sie hier? Ja, ein bisschen fotografieren. Und der eine Polizist guckte sich ganz erstaunt diese Kohlemischanlage an. Doch, Das kann ich wohl verstehen. Das würde ich an der Stelle ausmachen. Der war sehr entspannt gewesen. Wir sind dann nachher zum Auto, also zum Streifenwagen rübergegangen, mussten komplett über das Gelände von der Schachtanlage am Förderturm vorbei und so. Und da hat er gesagt, mal vollstes Verständnis für euch, die alte Industrieruine. Ist ja schon sehr verlockend. Ne? Und dann hat er noch gesagt, ja, einer der Lokführer von der Kokerei, der hat euch gesehen und der hat dann direkt die Polizei angerufen.
Das wäre jetzt fast was für die nächste Frage schon gewesen, weil ich hätte jetzt gesagt, hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place? Skurril kann alles sein,
Boah,
je nachdem.
skurril. Ich muss überlegen. Ich muss echt überlegen. Ich habe schon massig gesehen. Boah, da wird mir jetzt so spontan. Nee, so spontan wird mir nichts, wirklich nichts einfallen. Einmal war ich mit dem Ruhrbeck in einem Kraftwerk in. Ja, skurril ist relativ. Wir waren im Kraftwerk in der Nähe von Dortmund gewesen, mittlerweile auch abgerissen. Und das war so wahnsinnig lustig gewesen. Wir sind über die Gleisanlage reingegangen und wir mussten, also wir sind erstmal unter den Schienen durch. So der Ruhrbexer, klein, agil, ich 2 Meter groß, ne, leichten Bauchansatz. Na, schön mit Luft anhalten, Bauch einziehen, kam ich da unten dran drunter durch und wir waren dann 2 Stunden auf dem Gelände und es war Sommer gewesen, es war heiß gewesen, ja, du nimmst ein paar Liter Flüssigkeit auf dich, nimmst du ja zu dir und auf dem Rückweg, ich bin nicht mehr da unten drunter durchgekommen und dann kam der Ruhrbexer natürlich auf die glorreiche Idee, ja, dann musst du halt mal klettern. So, ich hatte Muskelkater in den Beinen von einer größeren Radtour, musste dann mal eben über dieses Tor klettern. Er gab mir wenigstens Hilfestellung, sodass ich auf die Klinke drauf bin, mich dann hochgeschwungen auf die Toranlage, saß drauf, Beine rüber, spring runter, halt mich am Gestänge fest und mit dem Runterspringen ziehe ich das komplette Tor auf, das nämlich gar nicht angeschlossen war.
Oh mein Gott, aber das ist so blöd manchmal, so
Und
man
mein
checkt
guter
gar
Freund,
nicht.
der Ruhrbexer, der stand noch auf der anderen Seite und der hat nur noch gelacht.
Ja,
Der hat
das ist
gelacht, gelacht,
klar.
gelacht. Und ich habe nur gesagt, boah, halt bitte die Klappe.
Oh Mann, ey, aber das ist ganz oft so, jeder kennt das. Man nimmt den kompliziertesten
Ja,
Eingang
und auf dem
und da
Rückweg merkst du erstmal,
ist
wie
die Tür
einfach
offen.
es doch hätte
Ja.
gewesen sein können.
Aber das muss man halt auch irgendwann mal erst
Ja. Das
rausfinden.
stimmt.
So, also, oh shit, oh Mann. Ja gut, das ist sehr, sehr witzig, finde ich. Also, aber shit happens, sagt man immer.
Ja, wer den Schaden hat, ne, hat für den Spott nicht zu sorgen.
Gab's mal einen Sport, der dich enttäuscht hat? Den zum Beispiel, den du vielleicht zum Beispiel von dem Bild kanntest und dann bist du dahin oder generell, dass du dir mehr erwartet hast oder so.
Also ich muss sagen, ich habe es irgendwie immer geschafft, das Beste aus den Touren rauszuholen. Auch wenn wir irgendwo hingefahren sind, wo schon viel Vandalismus war, immer geguckt, dass du das vernünftig abgelichtet bekommen hast. Und auch wenn wir Touren hatten, wo wir vielleicht 3 Tourspots angesteuert sind, die ersten 2 waren schlecht, wir haben immer noch einen gefunden, der es dann letztendlich rausgerissen hat, sodass du mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren bist. Also so richtig enttäuscht war ich jetzt eigentlich noch nicht. Gut, es hat zwar Touren gegeben, die waren besser, die waren schlechter, aber so eine, ja, bis auf die eine Tour, von der ich gerade erzählt habe, so war richtig enttäuscht und das habe ich eigentlich bisher noch nicht gehabt.
Ach, schön. Also es muss nicht immer alles schickimicki sein. Schön aussehen.
Das ist richtig. Ich hatte mal ein Gespräch gehabt, damals mit meiner Chefin und mit einem Arbeitskollegen. Und da ging es darum, mein Arbeitgeber hatte damals eine kleine Baustofffirma aufgekauft. Meine Chefin wollte Bilder fürs Internet haben. Und da sagte mein Kollege, was soll der Lars da fotografieren? Da ist doch alles Müll. Und da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, du musst irgendwie in der Lage sein, diesen Haufen Müll so abzulichten, dass jeder den
Ja.
haben möchte.
Oha, ja, aber
Und
gutes Argument.
Unter der Prämisse fahre ich auch eigentlich immer fotografieren. Ja, dass man immer guckt, auch wenn man muss nicht immer 100 Fotos von einem Spot machen, es reichen auch mal 10, wenn 2, 3 gute dabei sind, kann man zufrieden sein.
Ach, das ist so schön zu hören. Sehr schön.
Eine skurrile Sache ist mir noch eingefallen,
Oh ja, bitte.
da war ich verabredet gewesen mit ein paar Bekannten. Wir haben uns in Aachen getroffen und dann sind wir losgefahren. Wir wollten nach Usin Skeleton fahren. Und weil dann noch eine vierte Person hingekommen ist, wir waren mit zwei Autos unterwegs gewesen, wir saßen mit vier Personen in einem Auto, die andere Person hätte alleine fahren müssen, hat man mich dann gefragt, könntest du vielleicht da mitfahren? Ich sogar, alles klar, kann ich gerne machen. So, dann bin ich da eingestiegen, kannte die Dame nicht, WS Lost Places müsste eigentlich auch ein bekanntes Profil sein. Und dann haben wir uns so vorgestellt, ein bisschen Smalltalk und sie gab die Adresse ins Navi ein. Und dann sind wir losgefahren. Der andere, der vorne weggefahren ist, das war der Hubert Datanet gewesen. Zusammen mit der Steffi, der Cranberry, eigentlich auch sehr bekannte Profile. Und wie gesagt, wir haben uns irgendwann verloren und ja, mit WS Lost Places losgefahren, verquatscht, verquatscht, verquatscht. Und auf einmal kam dann ein Schild, da sind wir in Frankreich gelandet. Weil wir irgendwo
Oh,
verpasst haben, die Autobahn zu wechseln.
shit. Ach du Scheiße. Ey, das ist immer, jetzt weiß ich, wie das passiert manchmal. So, wenn Leute irgendwo in einem anderen Land einfach landen. So, die wollen, weiß ich nicht, von Köln an die Ostsee fahren oder so und sind aber dann auf einmal in Barcelona oder in
Ja,
Italien
einfach so
oder
ein
whatever.
bisschen verquatscht, vielleicht nicht ganz die
Krass.
eingegebenen Koordinaten am Navi kontrolliert. Jetzt hatten wir überlegt, ja, sollen wir uns nicht hier was suchen, wo wir fotografieren gehen können?
Eben
Es wäre, das wäre zwar eine gute Idee, aber
geil.
meine Tasche und meine Ausrüstung, die sind immer im Auto.
Oh.
Und dann haben wir die richtige Adresse ins Navi eingegeben und nachdem wir schon 40 Minuten gefahren sind, mussten wir von da aus nochmal 2 Stunden fahren.
Oh Mann, und was haben die anderen in der Zwischenzeit gemacht?
Ja, die sind dann schon mal rein in Skeleton. Die haben dann schon mal ihre Bilder gemacht. Wie sich herausgestellt hatte, war die Anlage zwischenzeitlich von ein paar Junkies in Beschlag genommen.
Oh.
Ja, und die haben sich auch gerade so ein bisschen ihren Schuss gesetzt. Und wie das ja schon mal so sein kann, wenn die sich ihren Schuss setzen, kann ja schon mal schnell die Stimmung kippen. Und
Ja, man weiß nie.
Wir sind dann 2 Stunden später da rein, sind angekommen, haben gesagt, ey, pass auf, mach dir Pause, wir gehen noch eben, damit ich halt meine Bildchen bekomme, auch noch da rein. Und wie es halt nun mal so war, die Stimmung kippte, es wurde ein bisschen aggro und dann haben wir nachher auch die Sachen gepackt und sind da raus, nachdem ich vielleicht gerade mal die Hälfte fotografieren konnte von dem, was ich knipsen wollte. Es war dann schon, im Großen und Ganzen war es eine tolle Tour, es war ein toller Ausflug gewesen, du hast nette Leute kennengelernt, hast ein bisschen was gesehen. Wir haben dann
Bisschen Abwechslung auch, ein bisschen Aufregung, ein bisschen Abwechslung.
nachher noch ein bisschen Lightpainting gemacht, war auch das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Und wie gesagt, das war dann der Moment, der die Tour dann auch wieder so ein bisschen rausgerissen hat, zumindest fototechnisch ein bisschen was im Kasten gehabt. Aber es war schon lustig gewesen, mal eben so um 2 Stunden verfranst.
Es ist auch perfekt. Der Übergang ist jetzt so perfekt. Das hätte nicht perfekter sein können, weil in wie vielen Ländern warst du eigentlich jetzt schon wegen Airbags? Also Deutschland,
Ja, Belgien,
Belgien,
Niederlande,
Frankreich, oder?
Frankreich unfreiwillig. Ich habe ja in Frankreich selber nichts geknipst.
Ah.
Deswegen komme ich halt nur hier auf die direkten Nachbarstaaten Belgien und Niederlande. Wobei Niederlande habe ich noch nicht viel fotografiert.
Aha.
Würde ich gern mal mehr machen, aber ich glaube, so viel interessante Sachen habe ich da nicht. Deswegen beschränkt sich das meiste bei mir auf Belgien. Und wenn man es noch genau nimmt, könnte man sagen, dass ich auch den ein oder anderen Tourspot in der ehemaligen DDR schon fotografiert habe. Und das ist eigentlich auch das, was mich am Fotografieren am meisten reizt.
Und in welches Land wolltest du mal?
Ich wäre gerne mal nach Pripyat in die Ukraine geflogen, was ja jetzt leider nicht mehr machbar ist. Oder halt so. Also, ganzen Ostblock-Staaten, die finde ich also sehr interessant. Aber das ist halt so eine Sache, die machst du nicht alleine. Da musst du Zeit für haben, da musst du Bock drauf haben, da musst du die Tourenplanung für haben und, und. Deswegen ist da eigentlich ziemlich viel Fiktion, zumal der Trend bei uns in der Gruppe auch im Moment dahin geht, dass wir eher weniger als mehr auf Tour gehen.
Ja, es, also so Ostblock kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Und lustigerweise, Leute, jetzt kommt wieder hier so mein Hirngespinst, weil ich lache ja immer hier und sage so, was wäre, ob es in Nordkorea wohl so Lost Places gibt und so. Und heute, so, ich denke mir manchmal, wenn mich irgendjemand bei der Arbeit sehen würde oder so wüsste, was mir ab und zu in der Arbeit einfällt, die würden mich so als geisteskrank betiteln. Auf jeden Fall habe ich heute ganz entspannt in meinem Lost Place Büro gearbeitet, weil mein ganzes Stockwerk ist ja seit Corona ein Lost Place, weil alle im Homeoffice arbeiten und das ist genau der Grund, warum ich immer ins Büro gehe, da habe ich meine Ruhe. Und dann saß ich da gemütlich und habe gearbeitet und dann kam ich eben auch auf dieses Ostblock-Thema. Keine Ahnung, warum, ich glaube, weil ich irgendwas gegoogelt habe davor. Mir ist irgendwas eingefallen, dann habe ich irgendwas gegoogelt. Und dann kam ich so drauf und habe so gedacht, gibt's wohl in Tschetschenien Lost Places? Und was passiert, wenn man in Tschetschenien in ein Lost Place reingeht? So, es ist wahrscheinlich, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich glaube, es ist schlimmer als Nordkorea, Russland. Also gut, Tschetschenien und Russland ist ja im Prinzip das Gleiche, aber Tschetschenen sagen, das ist Tschetschenien, so, das ist unser Land, was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, es ist, glaube ich, so schlimmer wie Nordkorea, Russland und das Schlimmste, was man sich vorstellt, und Frankreich noch dazu, so, alles in einem, weil ich glaube, das ist nochmal krasser, oder gut, Armenien, solche Länder, da glaube ich, ist es jetzt nicht die Gefahr durch die Polizei oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, ich hätte eher Angst, dass mich da einer umbringt einfach.
Ja, ich glaube Tschetschenien, ich glaube, die Tschetschenen sind, ich weiß nicht, wie die politische Lage da aussieht, aber ja. da bin ich so ein bisschen bei dir.
Ja.
Ich habe tatsächlich auf meiner Karte in Nordkorea habe ich sogar einen Lost Place. Ich glaube, in Pyongyang steht irgendwo ein verlassenes Luxushotel. Müsste sogar relativ einfach zu googeln sein. Das habe ich mal irgendwo über einen
Zeitungsartikel.
Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass du da ziemlich schnell in den Bau gehst.
Wenn überhaupt, mit Glück. Wenn du Glück hast, dann kommst du vielleicht ins Gefängnis und irgendjemand erfährt es, dass du im Gefängnis bist, so.
Ja, oder man versucht, dich an deine Regierung zurückzuverkaufen.
Ja, und Tschetschenien, ich bin mittlerweile, weiß ich nicht, super vorsichtig, was auch Tschetschenien angeht, Leute. Ich weiß ja nicht so, die Belgien-Reisenden, ob das war, glaube ich, war das kurz vor Corona oder kurz nach Corona? Das ist noch nicht so lange her. Und super krass, bei Lüttich gab es mitten am Tag, mitten auf der Straße, eine Schießerei mit 20 Leuten irgendwie, mitten auf der Straße, einfach am helllichten Tag. Ich erstmal so, okay, alles klar, wo bin ich hier gelandet? So in Libanon oder keine Ahnung, was auch immer. Und das war dann tatsächlich, da gab es einen Zeitungsbericht, also im Grenzecho, glaube ich, war das damals gestanden. Und das war tatsächlich, weil zwei Tschetschenen-Banden sich da einfach bekriegt haben. Und die haben sich da einfach mitten am Tag so abgeballert. Und ich dachte, okay, alles klar. Und auch ein Freund, der aus Russland kommt tatsächlich, also der ist in Russland geboren, sogar der sagt, obwohl er aus Russland kommt, sagt so, mit Tschetschenen niemals irgendwie Geschäfte machen. Niemals mit denen anlegen und so. Du verlierst immer, egal was du tust. Pass auf, ja. Vorsicht. Es ist echt, spannend auch.
Ja, glaube ich. Das ist ja auch so, wir haben ja auch nicht so wirklich die Vorstellung darunter, wie diese ganzen Ostblockvölker untereinander immer miteinander umgegangen sind. Ja, von daher kann ich das schon verstehen, dass man sich da Gedanken macht. Da hat man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, na, wenn du da erwischt wirst, da kommst du direkt in den Gulag.
Ja, Gott sei Dank müssen wir uns nicht aktiv solche Sorgen darum machen, weil das ist so, das sind so Länder, da wird man eh nie hinkommen. So, warum auch? Aus welchem Grund? Gut, weil man Familie hat, okay. Aber das ist jetzt nicht, dass du sagst, geil, ich fahre jetzt da mal in Urlaub hin und dann gehe ich da Lost Place besuchen. So.
Nee, die Wahrscheinlichkeit ist eher sehr gering, das stimmt. Aber teilweise, es regt natürlich schon so ein bisschen die Fantasie an, wenn man sich mal im Internet Bilder davon anguckt, was die da für verlassene Orte vor Ort haben. Gerade auch irgendwie so, ich finde so die Ostblock-Architektur, irgendwie mag ich die auch so ein kleines bisschen. Und auch diese minimalistische Einrichtung, die man da so teilweise hat. Also ich finde es schon sehr interessant, zumal man die Sachen hier, die kennt man ja auch teilweise. Vieles wiederholt sich ja auch, da hat man ja auch irgendwo so ein bisschen den Ansporn, mal was Neues sehen zu wollen. Mhm. Nein, aber wie du schon sagtest, das sind so Länder, da kommt man nicht so ohne weiteres hin. Es ist ja auch, wir hatten tatsächlich mal darüber nachgedacht, diese Reise da nach Pripyat zu machen. Das war Ende 2019 war das gewesen. Und alleine diesen Aufwand, den man da betreiben muss, die Touranbieter, die bieten ja, glaube ich, erst ab Ukraine selber an oder ab Moskau bieten die, glaube ich, ihre Touren an. Das heißt, du musst ja irgendwie selber dahin kommen, dich da um deine Übernachtungsmöglichkeit kümmern. Dann fliegst du von Moskau nach Kiew, dann übernachtest du da irgendwo, dann hast du die Reise raus nach Pripyat. Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, ich selber habe da nie, mein Bruder und der Urbexer, die hatten da ziemlich was, hatten sich da ein bisschen reingelesen. Ich habe mir das dann, ich kenne das jetzt halt nur so vom Hörensagen, ich habe mich da nie so richtig mit befasst, aber gut, dann kam jetzt halt die ganze Corona-Geschichte. Jetzt haben wir den Kriegsdatum. Ich glaube, ob wir jemals noch mal da hinkommen, ist eh fraglich. Und das wäre dann auch, wie du am Anfang gefragt hast, was sagen Freunde, Familie dazu? Das wäre dann auch eine Tour, wo meine Eltern gesagt hätten, mach es nicht. Das ist uns ein bisschen zu riskant. Respekt vor hätte ich auch, muss ich sagen.
Ja.
Andererseits, dieser Reiz, also wenn ich die Bilder sehe, der Kontrollraum vom Kraftwerk, vom Reaktor 4, ist natürlich schon irgendwo sehr ansprechend.
Genau, weil das so noch so diesen richtig krassen 80s-Style einfach hat.
Genau.
So, das ist so richtig noch alles 80er gebaut halt. Also das ist schon, und wie du schon sagst.
Kontrollräume an sich, die haben ja so eine kleine Faszination.
Hast du einen Traumspot, wo du sagst, da wolltest du mal unbedingt hin irgendwann?
Boah, Traumspots ist relativ. Es gibt natürlich viele Sachen, die so den Wow-Effekt haben. Also wie gesagt, wenn ich Bilder von Tschernobyl Kontrollraumreaktor 4 sehe, das hat den Wow-Effekt. Wenn ich Bilder vom Kosmodrom in Kasachstan sehe, von dem Buran, wie der da in diesem riesengroßen Hangar drin steht, das ist natürlich ein Bild mit Wow-Effekt. Oder auch, es gibt ja, glaube ich, irgendwo in Frankreich in so einer Bucht, da liegen noch ausgemusterte Schiffe von der französischen Marine, wo auch Leute schon drauf waren, die das auch gefilmt haben. Wie dann vorne noch diese beiden Raketen da auf dieser Vorrichtung sind. Und die Aufnahme dann im Nebel auch noch zu machen oder wie die dann auf der Brücke von dem Kreuzer, Fregatte, je nachdem, was es ist. Das sind natürlich Sachen, wo du denkst, wow, würde ich auch mal gerne sehen, ist aber schwierig umzusetzen.
Aber man darf ja noch träumen.
Man darf noch träumen, genau.
Oder?
Genau.
Das sehe ich auch so.
Was ich zum Beispiel sehr schön finde, das ist, wenn man in den ganzen russischen Kasernen oder DDR-Anlagen unterwegs sind, diese ganzen Wandgemälde. Und da gab es ja auch, ich glaube, in Pripyat dieses, ich weiß nicht, ob das am Schwimmbad oder in diesem Gemeindehaus ist, wo dieses
große beiden, glaube ich,
mit dem Kosmonauten
da drauf
ist. Da habe ich aber wenigstens das Glück, dass ich auch hier nach Ostdeutschland fahren kann, dass es da auch sehr viele Sachen gibt, wo man sich denkt, okay, du kannst das da vor Ort nicht sehen, aber du hast wenigstens hier eine Alternative, die man sich dann anschauen kann. Das hast du bei vielen Sachen natürlich nicht, aber da kann man dann schon sagen, okay, viele Dinge, die du gerne sehen möchtest, die findest du auch bei dir vor der Haustür.
Jetzt kommt natürlich auch für dich Last Nummer 4. Die Stichfrage. Beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
Boah, das ist eine sehr schwierige Frage. Wie soll man das großartig sagen? Irgendwo habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, Aufmerksamkeit, also den Gedanken Aufmerksamkeit habe ich immer so ein bisschen im Kopf, gerade wenn ich mir so die Bewegungen bei Instagram anschaue, alle wollen sich diesen, alle wollen der Erste am Spot sein, alle wollen diesen Proud-Member-Button bei sich am Profil stehen haben, weil die unbedingt Mitglied in irgendwelchen Communities werden möchten. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da dreht sich doch sehr vieles nur um Aufmerksamkeit. Es gibt natürlich auch den ein oder anderen ehrlichen Urbexer. Tut mir leid, wenn ich manchen Leuten Unrecht tue, aber das ist so irgendwie ein bisschen das, was ich im Kopf habe, als erstes im Kopf habe, wenn ich daran denke.
Ja, es ist auch eine sehr interessante Diskussion im Allgemeinen, weil Feature Hubs sind irgendwie so zweischneidiges Schwert, finde ich. So auf der einen Seite feuert das natürlich die Leute an, immer bessere Bilder und ich will und ich mache und ich poste und nerv, dass ich ja gefeatured werde und sammle das dann wie Trophäen. Aber andererseits ist es auch schön manchmal für Leute, die vielleicht total unter dem Radar fliegen und die jetzt vielleicht nicht so super krasse Bilder machen, wenn bei denen, wenn das mal irgendwie reinrutscht oder jemand sieht das und sowas wird dann gefeatured, dann finde ich es schon cool. Aber jetzt den Fokus nur noch auf Feature zu legen, das finde ich auch nicht gut.
Also ich bin ja selber Admin von dem Feature Hub von JJ Industrial Indie K. Könnt ihr alle gerne mal ein Like oder ein Follow da lassen, wenn ihr das hört.
Hashtag!
Wir würden uns da schon drüber freuen, weil der Account ist ja vor anderthalb Jahren geschrottet worden, Insta hat ihn ja gelöscht. Ich glaube, wir waren damals bei knapp 4.000 Followern, jetzt sind wir noch nicht mal bei 1.000. Und da habe ich das auch gemacht. Ich habe ja als Moderator angefangen. Ich habe sehr viele kleine Profile gefeatured, also für die wenig Follower und wenig Reichweite hatten und weil auch gerade diese Profile tolle Bilder haben, die man sich auch dann anschauen sollte, die auch gezeigt werden sollten.
Ja.
Was mir halt auffällt, es gibt sehr viele Leute, sagen wir mal, du hast 100 Leute, die haben ihren Member-Button bei 50 Communities. Und du findest diese immer wieder, es wird irgendwo ein neuer Feature abgegründet, die sind mit die Ersten, die Member werden. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Ja, da dreht sich, früher habe ich immer gedacht, dass die User ihren Member-Button haben wollen, aber es gibt auch viele Feature-Ups, die sich genau mit diesen Membern auch so ein bisschen brüsten wollen, habe ich den Eindruck.
Vor allem, ich meine, das bringt dir in den meisten Fällen auch gar nichts. So ich habe das öfter schon gesehen, dann wird halt jemand erwähnt, New Member, bla bla, aber es passiert ja dann im Prinzip nichts weiter.
Richtig, das stimmt.
Also du kriegst jetzt nicht irgendwie eine eigene Seite oder Pokal oder sie posten jetzt nur noch deine Bilder oder so. Das ist mir oft schon aufgefallen. So, die erwähnen dich, markieren das Bild, du bist jetzt Member, fertig.
Ja, vor allem was mich auch immer so ein bisschen gestört hat, dir gratulieren Leute zu deinem Feature, die eigentlich im normalen Leben einen riesengroßen Bogen um dein Profil machen. Mm. Und das ist so ein bisschen, was mich stört, weil wie ich nämlich mal rausgehört habe, lesen viele Feature-Ups die Aktivität der User aus und entscheiden dann, ob die Member werden oder ob die gefeatured werden.
Ah, okay, krass.
Also ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es mal gehört, aber das würde sich auch dahingehend ein bisschen widerspiegeln, dass viele Leute einfach immer und immer und immer und immer wieder die ganzen gefeatured Beiträge kommentieren und liken. Also wir haben ja viele Support-Hubs. Was ich nicht mache, ist Member-Beiträge zu liken und zu kommentieren. Jedes andere Bild ja, aber mit diesem Member-Kram, ich kann damit nichts anfangen. Ich habe zwar selber auf meinem Profil 3 Stück stehen, ich würde sie eigentlich auch wieder kündigen. Das würde mich jetzt nicht wirklich stören, weil, wie du schon sagtest, es bringt dir eigentlich gar nichts.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein eigenes Fleißsternchen für den einen oder anderen. Das stimmt schon. Also, dass man sich da selber so Fleißsternchen gibt.
Gut, man muss ja sagen, jeder hat eine andere Herangehensweise. Und wie gesagt, wenn ich sage, dass ich halt immer als Erstes an Aufmerksamkeit denken muss, wenn ich so die Szene in Verbindung mit Social Media sehe, mit Sicherheit tue ich dabei dem einen oder anderen Unrecht. Aber das ist halt so ein Eindruck, der dann halt entsteht. Und mit der Zeit, du kennst das ja vielleicht selber mit der Zeit, man lässt sich selber, man ist ja immer so ein bisschen eigen, man lässt sich selber immer schwer von seinen Eindrücken widerlegen.
Und jetzt, ich habe euch, Leute, ich habe euch ja versprochen, ich wollte eigentlich für diese Frage ein Jingle einspielen. Und es gestaltet sich aber ein bisschen schwierig, weil ich glaube, einige wissen, dass ich nehme ja mit einem Mikrofon auf, aber höre quasi mein Gegenüber über die Kopfhörer. Und dementsprechend kann ich natürlich auf dem Laptop während der Aufnahme keine Musik abspielen, weil ich das dann nur auf den Kopfhörern höre. So, das macht einfach keinen Sinn. Und Leute, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Wie kann man das umsetzen? Was kann ich da machen? Wie kann man das umsetzen? Whatever. Und ich habe eine Lösung gefunden, indem ich mir ein Soundboard auf mein Handy geladen habe und jetzt jedes Mal dieses Handy ans Mikrofon halten muss. Und zwar habe ich mir die beste Musik überhaupt ausgesucht und der ein oder andere wird es kennen. Und das ist heute eine Weltpremiere. Und weil der Lars hier der goldene Gral heute ist, bekommt er das als Erstes abgespielt. Und zwar, Moment, jetzt kommt die Frage der Fragen. Wen möchtest du mal hier hören?
Sehr gute Frage, da ich eigentlich nicht mehr mit so vielen Leuten jetzt bei Insta was zu tun habe, würde ich ehrlich gesagt gar nicht wissen, wen ich hören möchte, wollen, würde. Das ist jetzt bestimmt nicht das, was du hören würdest.
Nee.
Wen möchte ich mal hören?
Wen möchtest du mal hier hören? Wer fällt dir ein? Wo du mal gerne wissen würdest, wer so hinter diesem Account steckt. Boah. Du kannst natürlich auch gerne deine Tour-Buddies empfehlen?
Ja, da ist die Frage, ich weiß nicht, ob die das mitmachen würden in der Beziehung. Überleg. Hast du die Anne, wie ist Lost Places, hast du die schon mal dabei gehabt?
Nein.
Dann schreib die doch einfach mal an.
Wie ist Lost Places?
Genau, und frag mal, ob sie das nicht gerne mal machen würde.
Und weißt du was? Ich habe sie sogar schon auf der Bucketlist bei mir.
Ja, dann hast du ja jetzt einen Grund mehr.
Sie mal zu fragen.
Das mal in die Wege zu leiten.
Na, da kannst du gespannt sein, ob du sie vielleicht nicht demnächst mal hier hüllen wirst. Ich bin auch gespannt.
Ja, dann gucken wir doch mal, was sie dazu sagt.
Und weil wir am Ende jetzt immer lustigerweise auch mal den Spieß hier umdrehen, mit wem würdest du denn mal gerne auf Tour gehen? Hast du irgendjemanden?
Ich hatte mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, was ich auch persönlich ein bisschen schade finde, ich hatte mal einen ganz guten Kontakt zum Roche Urbex und zu seiner Frau Die Welt der Einen gehabt. Wir hatten auch mal eine Tour geplant. Das stand auch mal so ziemlich konkret fest mit Datum, mit allem drum und dran. Und dummerweise irgendwie 2 Wochen oder 3 Wochen, bevor die Tour starten sollte, flatterte, ich wusste das, ich habe es nur vergessen, eine Einladung zu einer Hochzeit bei mir.
In den oh nein! No.
Die war genau an dem, also die war samstags gewesen, die Tour hätte Sonntag stattfinden sollen, hat leider nicht geklappt. Ich musste absagen, so leid es mir tat. Und irgendwie haben wir dieses Thema nicht mehr so wirklich richtig aufgegriffen. Aber das hätte ich schon ganz gerne gemacht.
Also, Ronny, du hörst das bestimmt. Du weißt, was zu tun ist. Ich möchte ja gerne jetzt eine Urbex-Vermittlung, wie auch immer, hier starten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das wirklich klappt. Und das wäre so geil, wenn man dann einfach so sein Instagram-Story-Post bekommt und ich so drin verlinkt werde. Und dann, es hat geklappt. Wir wurden vermittelt und sind jetzt miteinander auf Tour. Das wäre so schön.
Ja, da muss man jetzt noch mal so ein bisschen seinen inneren Schweinehund hochkriegen und mal hin und sagen, lass uns das doch noch mal in Angriff nehmen.
Das wäre so schön. Und zwar für uns alle drei. So ihr zusammen auf Tour und mich, weil ich mich voll freue dann. Oh. Ach Lars, es war heute so schön und ich möchte diese Folge irgendwie niemals beenden. Aber auch alles Schöne muss mal ein Ende finden, leider. Und du darfst aber, bevor wir uns verabschieden hier, was ich vielleicht noch ein oder zwei Minuten in die Länge ziehe, darfst hier natürlich noch deine Abschiedsworte oder Abschiedsweisheiten sagen.
Ja, ich habe ja mal irgendwann angefangen, unter meine Beiträge immer irgendwelche Zitate zu schreiben.
Oh, das mache ich auch immer.
Irgendwann so nach und nach sind meine Zitate ziemlich gesellschaftskritisch geworden. Ich hatte auch erst überlegt, ein gesellschaftskritisches Zitat zum Ende dieses Podcasts zu verwenden. Aber das wäre irgendwie für diese Folge, glaube ich, weil wie du schon sagtest, eigentlich könnte man auch schon lange weiterreden, ein bisschen schade. Und deswegen habe ich hier gerade auf meinem Account von einem Bild ein Zitat von Fred Ammon, einem Aphoristiker, das einfach nur lautet, wenn du traurig bist, lächle.
Ach, das ist ja schon fast ein bisschen melancholisch, kann man es nennen.
Aber nur ein bisschen.
Ein bisschen. Aber Gott sei Dank sind wir heute hier nicht traurig gewesen. Es war wunderbar. Ich könnte noch 3 Stunden weitermachen.
Und ja, kommt mir gar nicht so vor, dass wir jetzt schon 1 Stunde rum haben.
Wahnsinn!
Und du weißt ja, wenn die Zeit cool schnell vergeht, dann war es gut gewesen.
Genau. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, nachdem wir jetzt das Quartett hier vollendet haben, wenn wir uns alle mal irgendwann zu 5 treffen. Und ich alleine bei dieser Vorstellung, ich habe das die ganze Zeit in meinem Kopf und ich glaube, dass wenn wir das wirklich alle mal irgendwann durchziehen, das wird einfach, diese Folge kann man dann wahrscheinlich nur als irre irgendwie bezeichnen.
Ja, ich glaube, es wird ein heilloses Durcheinandergequatsche werden. Ne?
Also ich glaube, das wird super, super, super. Also jetzt kommt hier so der Lars Alert, kann ich das jetzt nennen? Jetzt blinkt bei den anderen dreien hoffentlich so im Hintergrund so eine rote Sirene auf. So, oh je, mein Einsatz ist gefragt. Okay, ich höre zu. Und das irgendwann, vielleicht schaffen wir das. Und ich kann mich nur bedanken, dass du meinen Aufruf hier mitzumachen gefolgt bist. Und ich habe es sehr genossen heute.
Ja, sehr gerne. Also es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Von daher, also wenn du diese 4er-Runde machst, 5er-Runde machst, ich wäre auf jeden Fall gerne wieder mit dabei.
Habt ihr das gehört? Also wir müssen das jetzt durchziehen. Das ist der Next Step, Leute. So, wir sind jetzt schon fast angekommen, aber so der letzte Step ist jetzt nochmal eine Stufe höher. Aber das müssen wir dann nochmal so im Hintergrund alle miteinander besprechen. Mein Lieber, dann wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe. Hoffentlich einen Ronny, der sich irgendwann mal bald bei dir meldet und ich hoffe, dass es dann mit der Tour klappt.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Und ich sag tschüss.
Jo, tschüss.
Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald!